Goedenavond und ein herzliches Willkommen. Heute Abend bin ich der Referent von Dienst und ich darf Sie dann auch herzlich begrüßen zu diesem besonderen Abend des dritten Advents. Wir wollen wirklich heute Abend feiern, um unseren Gott zu ehren. Wir lesen sein Evangelium und singen ihm am Ende auch ein schönes Lied. Du verstehst schon, das muss natürlich eigentlich ein Carol sein aus England. Ich bin heute gerade vor ein Stunde zurückgekommen aus London, aber wir singen es in deutsche Übersetzung. Wir werden dann gemeinsam etwas trinken. Gestern Abend habe ich nach einem Carol Service ein Glas Punch bekommen. Und es gibt auch Gelegenheit für Gespräch. Und wir freuen uns wirklich über das Miteinander. Sollen wir zuerst mal um einen Segen bitten? Lieber Vater und barmherziger Gott, du bist wirklich gut. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen einzigen Sohn für sie hingegeben hast, um uns zu retten aus unserer Verlorenheit, um uns wieder mit dir zu vereinigen, zu versöhnen. Wie engagierst du dich für uns? Du schenkst uns neues Leben, was für ein Wunder. Und ja, wir staunen darüber, du bist so niedrig, wie du auf Erde gekommen bist, in die niedrige Geburt, und wir sind immer noch so stolz oft. Herr, wir bitten dich für die Menschen hier im Kremstal, die dich noch nicht kennen, dass sie erkennen möchten, dass dies Realität ist, kein Märchen, was uns hier so beschäftigt, heute Abend. Und wir beten, dass vor allem diejenigen, die in diesen Tagen mehr als sonst allein sind, dass sie es wirklich erleben, dass du sie siehst und hörst und dass du ein Herz für schutzbedürftige Menschen hast. Wir beten für die Menschen, die in diesem Jahr mit vielen Sorgen in die Weihnachtszeit gehen, dass sie deine Liebe, Vater, erfahren können. Und dus auch wir sie in der Realität des Alltags erleben können. Bitte segne uns heute Abend zu Ehre und Verherrlichung deines Namens. Amen. Ich möchte miteinander ein Teil aus dem Evangelium vorlesen. Das Teil, das dann sehr bekannt ist für die drei Könige. Zu finden in Matthäus Evangelium, Kapitel 2, beginnend mit Vers 1. Matthäus 2, und darf ich dich bitten, um mit uns zu lesen?
Bis 18, ja.
Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten Micha. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir, mit dir, und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, der da spricht in Hosea: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der gesamten Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte, damit erfüllt würde, was da gesprochen ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Amen.
Muss ich mal sagen, gestern Abend war ich bei unserem Freund Rico, der Erfinder van Christentum Entdecken, van de Koers. Liebe Grüße van Rico. Heb ihm auch erzählt, dass ich mit den Buben, dass sie zusammen lesen. Maar auch de kleine Tim da hat erzählt über das Kinderspiel, das sie machen mit Weihnachten auf der Schule. Het had er so gefreut, er had gehofft, er werde den Josef spielen. Und ja, dann kam er wieder zu raus, ein bisschen enttäuscht. Jetzt war er der Herodes. Liebe Freunde, habt ihr schon vom WS-Syndrom gehört? WS, das WS-Syndrom. Weihnachtsstress-Syndrom. Nein? Einfach bei Google suchen. Und jawohl, mehr als 178.000 Suchergebnisse für Weihnachtsstress. Nach der Arbeit noch kurz Geschenke kaufen, das 5-Gänge-Menü planen und zwischendurch noch Kekse backen. Höre mal von einem der berühmtesten Leidenden von Weihnachtsstress, dem Schriftsteller C.S. Lewis. Ich hätte diese Woche viel Spaß mit einem Aufsatz, den er unter dem Titel Was Weihnachten für mich bedeutet, geschrieben hat. Er sagt, eigentlich gibt es drei verschiedene Weihnachtsfesten. Das Weihnachten des Evangeliums, das für Christen vorgeschrieben ist, aber für alle anderen offenbar uninteressant. Dann gibt es noch das Volksfest, dat zum Vergnügen da is, en da er selbst gerne vergnügt is, en keine Lust hat, seine Nase in das Leben anderer Leute zu stecken, had er dazu nichts zu sagen. Aber über das dritte Weihnachten sagt er, das dritte Weihnachten is leider jedermanns Sache. Ik meine natuurlijk das kommerzielle Geschäft. Uit wie den Rest dieses kurzen Essay haben wir dann C.S. Lewis in besten Form, wenn er das kommerzielle Geschäft angreift. Und dafür hat er vier Gründe. Der erste ist, dass es im Großen und Ganzen mehr Schmerz als Freude bereitet. Der zweite, dass wir Geschenke machen, die kein Sterblicher jemals haben möchte. Der dritte, dass das gewöhnliche Einkaufen nur wegen der überfüllten Geschäfte darunter leidet. Aber mein Favorit ist der vierte Grund. Die meisten Pakete, sagt er, gebe man nicht freiwillig. Die Regel ist, jeder kann sie dazu zwingen, ihm ein Geschenk zu machen, indem er dir völlig unaufgefordert ein eigenes Geschenk schickt. Das ist doch fast eine Erpressung. Wer kennt es nicht, das Jammern der Verzweiflung, ja der Verärgerung, wenn im letzten Moment, gerade als man hoffte, dass Ärgernis sei für ein weiteres Jahr vorbei, das unerwünschte Geschenk von Frau Fleischig, an die man sich kaum noch erinnert, ungebeten durch den Briefkasten strömt und einer von uns wieder in die schrecklichen Geschäfte muss. Wenn man das liest, wer schreibt das? Das ist der Mann, der diesen reizenden Satz über Narnia, das Land der berühmten Kinderbücher, geprägt hat. Es war ein Ort, an dem es immer Winter und nie Weihnachten war. Lewis had gelitten, offensichtlich. Er war natürlich Engländer. Und ja, ich muss sagen, ich war dann in London ein paar Tage. Es gibt in Großbritannien im Winter etwas, das einen leiden lässt. Vorweihnachtlicher Stress. Aber heute Abend möchte ich euch jemanden vorstellen, der gelitten hat unter Post-Weihnacht-Stress. Und zwar nicht wegen des fröhlichen Treibens rundum Weihnachten, sondern wegen der Ankündigung von der ersten Weihnacht. Ich meine natürlich die einzige wirklich dunkle Figur in der Weihnachtsgeschichte, König Herodes von Jerusalem. Ich war übrigens letzte Woche in großer Gefahr, das Post-Weihnachtsstress-Syndrom zu verstärken, weil ich zuerst 5 Punkte hatte, aber als dann mein Computer abstürzte, bekam ich zum Glück die Gnade, sie auf 3 zu reduzieren. Aber das sind dann auch 3 sehr wichtige Punkte. Erstens, das kann kein Zufall sein. Gleich zu Beginn entdeckt man, die Weihnachtsbotschaft hat eine dunkle Seite. Überall, wo das Licht hinscheint, gibt es dunkle Reaktionen. Gleich bei der ersten Verkündigung der Geburt Christi finden wir jemanden, der unter Weihnachtsstress leidet. Zuerst fällt auf, dritte Vers, Herodes ist entsetzt. Ja, wie das daar steht im Griechisch, er ist heftig schockiert über die Geburt Christi. Und weil er schockiert reagiert, ist ganz Jerusalem in Schock. Natürlich haben die Weisen, als sie im Palast kamen, über den Stern gesprochen, der sie unendlich faszinierte. Sie sagen zum Beispiel, wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Sie sagen nicht, dass sie ihn die ganze Zeit über verfolgt haben. Erst als sie den Palast verließen, da erscheint wieder dieser Stern. Hatten sie auf dem Weg die falsche Abzweigung genommen? Und waren sie dann in den Palast gegangen? Aber klar, dass sie das gemacht haben. Wenn du einen König suchst, wo gehst? In den Palast. Als Herodes die Nachricht hört, ist er furchtbar erschrocken. Das heißt wirklich, der Mann zitterte. Warum? Weil er an Astrologie glaubt. Viele Menschen taten das damals. Sehr viele. Jeder römische Bürger vervolgte die Bewegung der Sterne. Und, so vermuteten die Menschen, die Erscheinung eines neuen Sterns bedeutete den Tod eines alten Herrschers und die Geburt eines neuen. Und ganz schockierend, die Weisen sagten, wo ist der neugeborene König? Also, das Baby war schon da. Geboren, um König zu sein. König der Juden. Beachten wir, dass Herodes selbst nicht vollständig Jude war. Dieses Baby war genau das, was Herodes behauptet, zu sein, der König der Juden. Spürst du das? Plötzlich erscheint ein Mensch auf der Bühne, der gut erkennbar auf die Nachricht vom Kommen des Reiches Gottes reagiert. Sehr erkennbar, denn bei Matthäus, Markus, Lukas, eigentlich in allen 23 Büchern des Neuen Testaments, findet man sie. Überall, wo immer die Botschaft des Evangeliums auftaucht, ruft diese Feindschaft hervor bei den Menschen. Und bitte, sei einfach darauf gefasst, während wir nächste Woche die Geburt unseres Herrn Jesus feiern, sei wachsam, bitte. Wenn das Licht kommt und in der Dunkelheit leuchtet, was die Finsternis immer versucht, dieses Licht auszulöschen. Und Matthäus dokumentiert es, Leute, das war vom Anfang an so, im Leben unseres Erlösers. Nicht erst am Ende. Hier hört man schon den Schrei, wir wollen nicht, dass der über uns König wird. Eigentlich ziemlich tragisch, wenn ich darüber nachdenke. Waarvoor had de Herodes schließlich angst? Gab es kein Heilmittel gegen seinen Stress? Hätte er im Glauben geantwortet, hätte sein Reich wirklich einen Verlust erlitten? Wurde er deshalb weniger respektiert? Welchen Verlust musst du erleiden, wenn du den Herrn Jesus liebst? Aber stehst du es? Das Reich, das Herodes zu verlieren fürchtete, war das Reich in seinem Herzen. Er musste von seinem Thron herunter. Und daarvoor had er Angst. Kontrollverlust. Machtsverlust. Ah, haben wir das dieses Jahr nicht erkannt? Donald Trump sagte letzte Woche, das Grundgesetz soll dann einfach außer Kraft gesetzt werden. Das Grundgesetz. Damit er sich wieder in die Präsidentschaftswahlen einmischen kann. Kontrollverlust. Und Wunder. Auch Berlusconi kehrte zurück in die italienische Politik. Dagegen ist das Wunder des Evangeliums genau dies. Wirkliche Macht und wirkliche Kontrolle finden wir in Christus. Fangen wir schon an, ihn ein bisschen wieder zu erkennen, diesen Herodes. Ja. Ich habe die letzten Tage einen Moment gedacht, eigentlich wie hier, meine liebe Brüder und Schwestern, du bist hier da, eigentlich sollt ihr alle einmal predigen. Am liebsten während eines Weihnachtsgottesdienstes. Dass ihr alle einmal dieses Paradox erleben. Gerade in diesem Dienst, wenn wir als Prediger des Evangeliums diese unsichtbare Hände am meisten spüren, die einem die Worte wieder in den Hals stecken wollen. So wie, Mann, genießen wir doch einfach das Singen. Schöne Lieder, die wir lieben. Ein Tag voller Emotionen. Aber bitte hör doch auf, über diesen König zu reden, geboren, um über uns zu regieren. Spürst du es? Dass Herodes über die Geburt Jesu so schockiert ist, das gehört nicht nur zum ersten, sondern zum jedem Weihnachten. Das ist die tiefste Traurigkeit von Weihnachten. Wir wissen, trotz der Statistiken werden ausnahmsweise alle Kirchen voll sein. Alt und jung werden die gute Nachricht hören. Aber viele sagen in ihrem Herzen tatsächlich, wir wollen nicht, dass dieser König über uns ist. viele werden an Weihnachten wirklich keinen Cent glücklicher. Wir sehen ein großes Licht, aber weil es ein großes Licht gibt, die Dunkelheit scheint auch dunkler als je zuvor. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der eine Rolle spielt. Herodes ist nicht nur schockiert über die Geburt Christi, sondern auch heuchlerisch in seinem Verhalten gegenüber Christus. Erkennt ihr das Paradoxe hier? Schriftgelehrte, die es einfach nachplappern können, wo der Messias geboren werden wird, aber sicher natürlich in Bethlehem. Micha Kapitel 5, Schriftgelehrte haben das alles im Kopf, aber kein weiter Interesse. Das ist ein bisschen komisch, nicht wahr? Nun, es wäre komisch, wenn ich nicht wüsste, dass es oft so passiert. Erkennt ihr das? Menschen, die mit der Bibel aufgewachsen sind, haben sich anfänglich sehr gefreut. Aber einige finden mit der Zeit alles so ganz normal. Werden gar nicht mehr vom Evangelium berührt. Und das ist das Paradoxe. Da ist ein Herodes interessiert und fasziniert. Hör mal, was er sagt. Er ruft sie, die Weisen, ins Geheim. Ich vermute, weil seine Lakaien ihn durchschaut haben. Der Mensch lügt, dass er lügt. Hört, was er sagt. Sobald ihr ihn findet. Wie lange ist es schon her, dass sie diesen Stern gesehen haben? Gut. Sobald ihr ihn findet, sagt mir bitte Bescheid. Dann werde auch ich ihn aanbeten. Is dat niet fascinerend? Jemand had mir eenmaal gezegd: das Weihnachtsevangelium macht mehr Menschen zu Heuchlern als alles andere. Ich denke, das stimmt. Das Weihnachtsevangelium macht mehr Heuchler als alles andere. Auch ich komme, um ihn anzubeten. Wissen Sie, wenn wir das ganze Evangelium von hier an lesen, ich habe das eigentlich erst vor kurzem entdeckt, dann sehen wir, dass Matthäus, dieser Matthäus von allen Evangelisten, am meisten an der Heuchelei interessiert ist. Die Evangelisten, die erzählen nicht alle dasselbe. Jeder hat seine eigenen Details und seine eigene Perspektive. Es gibt Dinge, die jeder, den Menschen, für die er das Evangelium schreibt, ganz besonders sagen will. Und so ist Matthäus von allen Evangelisten derjenige, die sich am meisten für Heuchelei interessiert. Ein Heuchler, das griechische Wort Hypokrites, was bedeutet das? Schauspieler. Ein Hypokrit spielt eine Rolle. Hypokrisie, hè? Das kennen wir doch auch in Deutsch. Hypokrisie. Heuchelerei. Und natürlich kann eine Rolle sehr gut gespielt werden. Wir haben und hätten in unserem Land große Volksschauspieler. Christiane Hörbiger und Karl Merkatz. Die sind dann gestorben, letzte Woche. Aber die haben ihre Rolle sehr gut gespielt. Nur ist die Rolle nicht der Spieler. Ein Schauspieler ist als Person oft ein ganz anderer Typ als die Rolle, die er auf der Bühne spielt. Aber ich finde das faszinierend. Dieser Herodes, der so heuchlerisch auf die frohe Botschaft von Weihnachten reagiert, ist ein Mann, ja, der symbolisiert all unsere menschlichen Unsicherheiten und Ängste. Das ist interessant. Ein Kapitel, ein paar Kapitel weiter, als Matthäus die große Predigt des Herrn Jesus aufzeichnet, die Bergpredigt, bringt er diese beiden Dinge zusammen. Heuchelei und Unsicherheit. Matthäus 6. Was sagt er da? Dass die Ursache für die Unsicherheit und für diese Heuchelei beide auf dasselbe hinauslaufen. Woher kommt diese Unsicherheit, Herodes? Warum diese Heuchelei? Aus dem gleichen Grund wie überall. Weil er einem liebenden Vater im Himmel nicht vertrauen kann. Lese das nochmal, Matthäus 6. Jedes Mal, Vater im Himmel, Vater im Himmel. Und dann werden wir dann auch das Gebet lehren. Das Gebet, Vater im Himmel. Vater, der seinen Sohn gibt. Und der, wie Paulus in Römer Kapitel 8 sagt, mit seinem Sohn auch dir alles geben will, was du brauchst. Und dich so von deinen Ängsten befreit. Wissen Sie, wenn die Bedeutung von Jesu Geburt wirklich bei mir ankommt, al zo lieb had Gott die Welt, hè? Mal even konkret. Gott had Jan Berend Wilmink zo zeer geliebt, dat hij zijn einzigen Sohn für ihn gab. Wie könnte ich mich da jemals noch unsicher fühlen? Warum sollte ich jemals jemanden spielen wollen, die nicht ich selber bin, wenn er mich so liebt und ich ihm voller Vertrauen mein Leben überlassen kann? Erkennt ihr die Tragödie? Die Geburt des Kindes, das König wird, könnte das Heilmittel für den ganzen Stress sein des Herodes. Ganz zu schweigen von seinen Sünden. Dieses Baby, wenn er wächst, kann auch dich von der Unsicherheit befreien, mit der du nicht umgehen kannst. Kann dir deine Masken wegnehmen und dich geistig gesund machen, durch und durch gesund. Denn du spielst keine Rolle mehr. Erstaunlich, wie oft Jesus Angst und Heuchelei entlarvt und sich manchmal auch ein wenig darüber lustig macht. Seht ihr nicht, wie ich auch euch Heilung für all eure Wahnvorstellungen und Ängste anbiete? Fragt er eigentlich. Wie tragisch, wenn man wie Herodes auf seinen Thron sitzen bleibt und nicht in der Lage ist, die Kontrolle abzugeben. Statt all die Dinge loszulassen, die letztlich doch sehr unsicher sind, und zu vertrauen, dass er dein Leben regiert. Also, gut zusammengefasst, Herodes ist erstens zutief schockiert über die Geburt Christi, und zweitens heuchlerisch in seiner Haltung gegenüber Christus, aber Gott sei Dank, drittens, gescheitert bei seinem Versuch, Christus zu vernichten. Ja, und dann jetzt natürlich der heiße Punkt. Die dunkle Seite von Weihnachten. Ich muss sagen, nirgendwie ist sie dunkler als hier. Als Herodes merkt, dass Gott jemanden über ihn stellt und die Weisen keren nicht zurück, organisiert hij das schreckliche Babyprogramm in Bethlehem und Umgebung. Hast du gemerkt, wie er also wirklich alles kontrollieren will? Um sicher zu gehen, dass es nicht Jahre dauert, bis die Weisen zurück zum Palast kommen, lässt er sofort allen kleinen Jungen zwischen 0 und 2 Jahren von seinen Soldaten töten. Naja, ich weiß, Bethlehem, ein kleines Städtchen, in dem vielleicht nicht viele kleine Jungen geboren wurden. Aber auch wenn es nicht viele waren, was für ein Horror. Dies ist so furchtbar, so falsch. Aber hier, im Herzen dieses Grauens, liegt auch das Herz des Evangeliums. Ich weiß nicht einmal, die Bibel erklärt es uns. Hätte jemand von ihnen zu diesen Vätern und Müttern von kleinen Jungen sagen können, ich kann es erklären. Nein, das Warum liegt in Gottes Hand. Über die Jahrhunderte hinweg haben Männer und Frauen mit gebrochenem Herzen Eltern, die ihr Kind verloren haben, umarmt und gesagt, ich kann das Geheimnis des Bösen nicht verstehen, es ist ein Geheimnis. Aber ich umarme euch und ich sage, im Blut des Herrn Jesu gibt's Vergebung der Sünden und gibt's ewiges Heil, auch ewiges Heil für deine Mädchen, für deine Jungen. Im Internet habe ich ein Gedicht von John Piper gefunden. Kennt ihr John Piper? Ein reformierter Baptist, die gibt's dann auch. Und es heißt Der Gastwirt. Kennt jemand das? Nee? John stellt zich voor wie Jezus 2 weken voor zijn Kreuzigung den Wirt genau dieser Herberge in Bethlehem besucht. Und dann plötzlich feststellt, auch dir, mein liebe Mutter Maria, den Platz geschenkt hast, wo ich zur Welt gekommen bin. Auch hat unter dem Pogrom von Bethlehem gelitten. Verloor nicht nur einen Arm, sondern auch seine Frau und seine beide Kinder. Es ist ein bisschen zu lang, es ganz zu lesen, aber ich möchte gern den Teil lesen, in dem sich vorstellt, wie die Soldaten kamen. Plötzlich waren sie da, ohne Vorwarnung. Wir hatten nicht einmal Zeit, zu beten. Wir konnten den armen Josef nicht von der Straße holen, damit sich von seinem Bruder Ben, von mir und Rachel verabschieden konnte. Wir kamen gerade dazu, als sie ihm ein Schwert durch den Rücken gerammt haben. Fiel gegen das Schild, das Fremde im Ort willkommen heißt. Schaute mich noch panisch an, als ob fragen wollte, was ich doch verbrochen hatte. Junger Mann, hast du schon mal ein Sohn verloren? Tranen liefen über die Backen von Jesu Gesicht. Schüttelte seinen Kopf, konnte aber nicht sprechen. Doch bevor ich Luft holen konnte zum Schreien, hörte ich diese Worte. Ein Albtraum. Töte jedes Kind, das 2 Jahre alt ist und jünger. Mache keine Ausnahmen, wenn euch euer eigenes Leben lieb ist. Ich hatte keine Waffen, aber Herr, ich habe mit meinen Händen gekämpft. Und Rachel, diese tapfere Frau, ließ nicht los von unserem Sohn Ben. Und so durchbohrten die Soldaten auch sie mit ihren Schwerten. Ich verloor meine Söhne, meine Frau und meinen Arm. Das war der Preis dafür, dass ich den Messias in meinem Haus beherbergt habe. Warum ist der Erlöser einfach verschwunden und ist mir all diese Jahre nicht zur Hilfe gekommen? Sie saßen schweigend da. Und Jakob wunderte sich darüber, dass Tränen über die Wangen des Fremden liefen. Ich bin der Knabe, sagte den Herodes stöten wollte. Du hast meine Eltern beherbergt, damit ich zur Welt kommen konnte. Gott ließ mich leben und deine Frau sterben. Frage mich nicht warum. Gottes Wege sind zu hoch, sie zu begreifen. Eines Tages werden wir die Antwort bekommen. Aber ich bin heute gekommen, dir zu zeigen, was der Herr in dieser Nacht, als du für das Licht der Welt Platz gemacht hast, vorbereitet hast. In 2 Wochen wird mein Leib ans Kreuz geschlagen. Du sollst wissen, dass ich nach 3 Tagen von den Toten auferstehen werde. Ich werde den, der Macht über den Tod hat, besiegen. Ich werde deine Frau und Ben und Josef von den Toten auferstehen lassen. Ich werde sie dir wiedergeben, Jakob, und ihr werdet für immer in Gottes Herrlichkeit sein. Merkst du es? Der Kindermord ist kein Einzelfall. Sie wird nicht nur im Neuen Testament wiederholt. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Und auch dies, hör mal gut zu, auch dies gehört zu der Verheißung bereits in 1. Mose gegeben, 3. Kapitel. Als es da auf der 3. Seite der Bibel schon eine Verheißung des Evangeliums gibt, dass der Nachwuchs der Frau und der Schlange in ständigen Konflikt stehen würde. Bis der Tag kam, an dem die Schlange versuchen würde, dem Nachwuchs der Frau, Jesus Christus, die Verse zuzutreten. Man kann es hier fast fühlen, was das heißt, diese dämonische Wut gegen das Kommen des Herrn Jesu, der in diesem schrecklichen Pogrom, ich sage mal, gerade noch vor der Macht dieser Schlange gerettet wird. Aber weil er als Kind gerettet wurde, kam er am Karfreitag der Schlange den Kopf zertreten. Ist dir schon aufgefallen, wie viele Weihnachtslieder das besingen? Und diese Befreiung bringt Jesus nicht nur von Schuld und Sünde, sondern von der Finsternis, die auf die Welt herabkam, von dem Krieg, von dem Bösen, das alle Gute zerstören will, also von schlimmsten Stress. Seht ihr das an? Die gesamte Dynastie des Herodes ist darauf fixiert. Zerstören, was Gott gibt. Dieser Herodes stirbt kurz danach. Aber lees het dan maar weiter. Als Jozef hörte, dass Archelaus die Nachfolge seines Vaters Herodes angetreten hatte, wagte er es nicht weiter zu reisen. Auch der Sohn war hinter ihm her. Dann wird Johannes der Täufer geköpft von seinem Bruder Herodes. Herodes Antipas, dem Herodes, der Jesus kreuzigen ließ. Und Jahre später kommt der Enkel dieses Herodes und tötet den Apostel Jakobus mit dem Schwert. Und schließlich kommt Herodes Agrippa, der Paulus verhöhnt mit dem gemeinen: Glaubst du, du kannst mich an einem Nachmittag zum Christen machen? Was für eine Dynastie gegen das Kind von Bethlehem. Aber, liebe Freunde, wo ist Herodes' Dynastie heute? Nirgendwo. Und wo sehen wir das Kind von Bethlehem? Einmal werden wir ihn sehen, in der uns seine Liebe zeigt. Denn dies Kind ist unser Retter, der jetzt in dem Himmel wohnt. Er bringt alle Gottes Kinder mit ihm zurück im Vaterhaus. Nein, nicht in dem Stall auf Erden, mit den Tieren um ihn herum, sehen wir ihn, sondern in dem Himmel, wo er sitzt zu Rechten Gottes, haarenweiß, auf seinem Haupt eine Kron. Und Gottes Kinder alle rundum den Thron. Das ist die frohe Botschaft von der Ankunft vom Königreich Gottes auf Erden. Es ist auch die Geschichte von Menschen, die Nein dazu sagen und völlig im Stress geraten. Zutiefst unglücklich spielen sie eine Rolle. Aber ist das Spiel vorbei, dann hört auch Herodes: Komm, komm zum Richterstuhl. Ich denke eigentlich, viele Worte werden da nicht fallen. ein Blick richt. Vorbei, Herodes. Aber jeder, der auf ihn vertraut, ein Blick von dem, den du immer geliebt hast, und du weißt, ich bin willkommen im Reich meines Herrn. Wie schön, auf der Seite zu stehen des Königs der Könige, des Herrn der Herren, und über sein Kommen und Sterben, über seinen Triumph und seine Gegenwart, sich herzlich zu freuen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Gnädige Gott und lieber Vater, für das Wunder deines Geschenkes an uns, deines eigenen Sohnes, preisen wir dich. Und dass Christus im Zentrum dieser Adventsfeiern unter uns sein möge, dass Christus in unserem Lobpreis und in unserem Gebeten, in unserer Lesung und in unserem Hören erhöht werden kann. Darum beten wir. Wir sind uns bewusst, dass auch wir in einer Welt voller Dunkelheit aller Art leben. Und wir beten, während wir versuchen, Herr Jesus, zwischen deinem ersten und deinem endgültigen Kommen zu leben. Wir beten, dass du uns die Gnade gibst, so zu leben, als Menschen, die dir zugehören. Vater, bitte, bitte, vertreibe die Finsternis von den vielen Heroden, die wir kennen, und ziehe sie im Glauben zu deinem Sohn, und vertreibe auch aus unseren eigenen Herzen den Herodes, der da herrschen möchte, und gib uns bitte die Gnade, dass Christus uns nicht nur von unserer Schuld erlöst, sondern in uns und über uns regiert, damit wir in der Freude seines Kommens und seiner Ehre leben. Ja, das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Vielleicht habt ihr schon erkannt,